2. Wissenschaft DRS 2.
Sommerzeit ist Traumzeit bei Wissenschaft DRS 2. Im sechsten und letzten Teil unserer Sommerserie geht es heute um die Suche nach der Wahrheit, genauer um den Traum von einer Maschine, die Lügen treffsicher entlarvt, bekannt als Lügendetektor oder Polygraph. Hören Sie eine Sendung von Pascal Bieber.
Ich denke, der Polygraph ist eine sehr gute Methode.
If it were that simple, that would be wonderful, but it's not.
Es ist einfach ein Menschheitstraum, Lügen anderer erkennen zu können. Es hat was mit Kontrolle zu tun. Es, denke ich, hat auch was mit Macht zu tun.
Entgegen aller Erwartungen wurde aus dem wissenschaftlich fundierten Lügendetektor durch unkontrollierbare Faktoren und im Interesse praktischer Anwendungen ein frankensteinisches Monster. Ein Monster, das ich nun seit 40 Jahren am Bekämpfen bin.
Das schreibt kurz vor seinem Tod der US-amerikanische Arzt und Kriminologe John Larson. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn John Larson ist einer der Erfinder des Lügendetektors. Ein Erfinder, der die Geister, die er rief, gerne wieder losgeworden wäre, sagt der Historiker Ken Alder von der Northwestern University in den USA, der aus Hunderten von Quellen die Geschichte des Lügendetektors historisch aufgearbeitet hat.
He became extremely disappointed with his own creation in a way, and for his entire sort of career, he kept trying to put the genie back in the bottle without really much success, and he died a very frustrated man.
Doch John Larsons Erfindung ließ sich nicht mehr ungeschehen machen. Und so starb John Larson 1965 frustriert und verbittert. Angefangen hatte John Larsons Beschäftigung mit dem Lügendetektor in den 1920er Jahren, in den Zeiten des Aufbruchs nach dem Ersten Weltkrieg. Er war damals Doktorand in Physiologie an der Universität Berkeley, Kalifornien und zudem Polizist. Er sollte gar der erste Polizist der USA mit Doktortitel werden. Ein eher ungeschickter Polizist allerdings, sagt der Historiker Ken Alder.
He was a very awkward person, something of a disaster as a policeman. He was a terrible driver. In one single day crashed two police vehicles and he was a terrible shot as well. He was also driven by a kind of passion to use science to solve crime.
John Larson war ein schrecklicher Fahrer, schaffte es, am selben Tag zwei Polizeiautos kaputt zu fahren und war zudem ein schlechter Schütze. Aber er glaubte daran, dass man mit Wissenschaft Verbrechen besser aufklären könne als mit den damals üblichen hemdsärmeligen Polizeiverhören. Er war nämlich auf eine Methode gestoßen, die Lügen von Verdächtigten objektiv erkennbar machen sollte. John Larson hatte mit der Methode bereits herumgebröbelt, was ihm noch fehlte, war aber ein echtes Verbrechen, um seinen Lügendetektor zu testen.
He needed to test this apparatus on a real life case, not as other people had done simply in games, but with an actual criminal case.
Da kam ihm eine Serie von Diebstählen in einem College in Berkeley gerade recht. Im Mädchenschlafraum des Colleges waren nämlich die Habseligkeiten der Studentinnen durchwühlt worden. Es fehlte Bargeld, Schmuck und Seidenunterwäsche. Die junge College-Studentin Margaret Taylor vermisste gar einen Diamantring im Wert von $400. Die Mädchen wollten wahlweise fremde Männer gesehen haben im Schlafraum oder beschuldigten sich gegenseitig, verdächtigten insbesondere die etwas ältere Mitstudentin Helen Graham, die schon lange in Missgunst stand, weil sehr hübsch und offenbar in Männerdingen etwas gar zu erfahren. Bei so vielen Intrigen und sich widersprechenden Aussagen kapitulierte der lokale Polizist und rief seinen Kollegen John Larson mit seinem Lügendetektor zur Hilfe. John Larson ließ die 17 Mädchen antraben und schloss sie eine nach der anderen an seine Maschine an.
He got the 17 young women to one by one submit to his test. A set of physiological apparatus, measured heartbeat, measured blood pressure, measured breathing depth.
John Larsons Maschine bestand lediglich aus einem Blutdruckmessgerät, wie es auch in Arztpraxen verwendet wurde, aus einem Stethoskop, mit dem er den Puls maß, und aus zwei Lederbändern. Letztere Bänder um die Brust der Mädchen, um zu messen, wie tief sie atmeten. Jeder der jungen Frauen stellte er dann dieselben Fragen.
Studierst du gerne? Interessiert dich dieser Test? Wie viel gibt 30 mal 40? Hast du Angst? Tanzt du in deiner Freizeit? Hast du das Geld gestohlen? Der Test zeigt, dass du das Geld gestohlen hast. Hast du es bereits ausgegeben? Hast du Miss Taylors Diamantring entwendet?
Und so weiter. John Larson stellte also sowohl für die Tat irrelevante Fragen wie auch solche, die die Diebstähle direkt betrafen. Untersuchte in den Kurven, die seine Maschine von Atmung, Puls und Blutdruck mechanisch auf ein Blatt Papier aufzeichnete, nach Auffälligkeiten.
And when he got to a young woman named Helen Graham, he noticed a sort of a fairly strong reaction. In fact, it was so strong that the young woman herself stood up from the chair, ripped all the apparatus off her body and stormed out of the room in fury.
Bei der bereits verdächtigten Helen Graham schlug der Lügendetektor aus wie verrückt. Aber nicht nur das, die junge Frau regte sich über die Fragen so auf, dass sie sich die Sensoren gleich vom Leibe riss und aus dem Raum stürmte. John Larson ließ sie verfolgen und nach mehreren Tagen auf der Flucht wurde sie aufgegriffen und gab schließlich alles zu.
He put the police on her, they followed her for several days and eventually brought her into the station house where she confessed to the crime. The lie detector had solved its first ever crime.
Der Lügendetektor hatte seinen ersten Fall gelöst. Oder vermeintlich gelöst, wie sich herausstellen sollte. John Larson war natürlich nicht der Erste, der versuchte, Lügner anhand körperlicher Zeichen zu entlarven. Bereits in den hinduistischen Veden, 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, werden körperliche Lügensignale beschrieben. So könne ein Lügner nicht stillsitzen, scharre mit den Füßen, habe ein gerötetes, verschwitztes Gesicht und trockene Lippen. Die Grundlage für eine umfassende Wissenschaft der maschinellen Lügendetektion legte aber erst Ende des 19. Jahrhunderts der Psychologe Hugo Münsterberg. Man müsse nur den Menschen an ein Aufzeichnungsgerät anschließen, um herauszufinden, ob in dessen Geist Sonne oder Wolken überwiegten, war sein Credo. Und solche objektive Messungen von körperlichen Reaktionen als Spiegel von Emotionen eines Angeklagten würden, so war er überzeugt, bald Gerichtsverfahren überflüssig machen.
And he actually believed that batteries of psychological tests like these could be a substitute for the traditional trial as a way to determine what people were thinking.
Eine Sensation, die Medien dankbar aufgriffen. Die New York Times beispielsweise schrieb 1909:
Bald werden wir keine Geschworenen mehr nötig haben, keine Horden von Detektiven und Zeugen, keine Anklage und Gegenanklage, keine Staatsanwälte und Verteidiger. All diese Hemmnisse unserer Gerichte werden unnötig sein. Der Staat wird Angeklagte einfach noch mit wissenschaftlichen Geräten testen. Und weil diese Geräte keine Fehler machen oder Lügen erzählen können, wird der Beweis von Schuld oder Unschuld endgültig sein.
So optimistisch war die Presse in Bezug auf den Lügendetektor oft. Überhaupt sollten Erfolge und Misserfolge des Lügendetektors viel mehr von der sensationsgetriebenen Presse abhängen als von wissenschaftlichen Erkenntnissen, sagt Ken Alder. Auch der Name Lügendetektor war beispielsweise eine Erfindung der Medien. Eine ganze Reihe von Wissenschaftlern beschäftigte sich in der Folge mit dem Lügendetektor. Nach Hugo Münsterberg ist der Psychologe und Jurist William Marston als wichtige Figur zu nennen. Und über ihn kam dann eben auch John Larson dazu, sein Experiment anzustellen in Berkeley, von dem eingangs die Rede war. Nachdem John Larsons Lügendetektor 1921 die Diebin entlarvt hatte, fing John Larson erst richtig Feuer für seinen Lügendetektor. Das innere Feuer ging so weit, dass er zur Überprüfung unbedingt auch nochmals die um ihren Diamantring bestohlene Margaret Taylor testen musste. Denn er hatte den Verdacht, dass sie, Zitat, eher auf den Befrager reagiert hatte als auf die Fragen. Diese Überprüfung führte zwar nicht direkt zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aber immerhin auf direktem Weg zur Heirat mit Margaret Taylor. In seiner Forschung am Lügendetektor maßgeblich unterstützt, wurde John Larson vom Polizeichef von Berkeley höchstpersönlich. Denn der hatte eine damals radikale Vision.
The police chief of the Berkeley Police Department really had a radical new way of thinking about policing in the United States. He wanted police officers, instead of using their familiar techniques of beating people up to get the truth, he wanted them to use science.
Die Polizeiarbeit sollte humaner werden. Polizisten sollten nicht mehr die Wahrheit aus Verdächtigen herausprügeln, wie es damals gang und gäbe war, sondern beim Verhören wissenschaftlich vorgehen. Da kam John Larsons Lügendetektor wie gerufen. Doch schon bald kamen John Larson Zweifel an seiner eigenen Methode. Denn nach der Verhaftung der vermeintlichen Diebin vom Mädchenschlafraum in Berkeley, Helen Graham, gingen die Diebstähle weiter. Helen Graham widerrief denn auch ihr Geständnis. Und da ging John Larson ein Licht auf. Sein Lügendetektor maß nicht nur intensive Gefühle wie Stress, Aufgeregtheit oder Schuldbewusstsein, die auf eine Lüge hindeuten konnten. Nein, sein Lügendetektor verursachte auch solche Gefühle, setzte die Befragten unter enormen Druck, ob sie nun logen oder nicht. Der Lügendetektor drohte also Unschuldige fälschlicherweise als Schuldige zu identifizieren. Auf der anderen Seite war der Lügendetektor eine hervorragende Technik, um tatsächlich Schuldige zu einem Geständnis zu bringen.
I mean, once people are accused by this scientific technique of having committed the crime, they very often will confess to having done it.
Wenn ein Angeklagter nämlich nur genügend an die Unfehlbarkeit des vermeintlich wissenschaftlichen Lügendetektors glaubte, dann erhöhte das die Wahrscheinlichkeit ungemein, dass er während des Verhörs einknickte und seine Tat gestand. Ganz unabhängig dessen, was der Lügendetektor gemessen hatte. Genau diese Eigenschaft des Lügendetektors faszinierte einen jungen Polizisten namens Leonard Keeler, der zu dieser Zeit gerade bei John Larson das Lügendetektorhandwerk erlernte.
And Keeler basically showed police and other law enforcement officials how they could use this machine to intimidate witnesses and get confessions.
Leonard Keeler propagierte also den Lügendetektor bald sehr erfolgreich bei der Polizei als Geständniserpressungsmaschine. Das war ein genialer Schachzug, denn als Mittel zur Wahrheitsfindung vor Gericht war der Lügendetektor bereits 1922 verboten worden. Erreichte man aber in der Befragung vor dem Gerichtstermin mit dem Lügendetektor ein Geständnis, dann durfte das natürlich verwendet werden, sagt der Historiker Ken Alder.
What the courts have allowed is the police to use the technique as a form of interrogation, and if during the course of that interrogation the suspect were to confess to the crime, well, that's a legitimate piece of evidence.
Der junge Leonard Keeler war zudem ein guter Geschäftsmann. Er bemühte sich bereits früh, ein Patent auf den Lügendetektor zu bekommen und erschloss neue Anwendungsfelder. Er vermarktete sich und den Test etwa bei Firmen, um Mitarbeiter routinemäßig zu testen. Auch hier ging die Rechnung auf, weil viele Mitarbeiter an die Unfehlbarkeit von Keelers Gerät glaubten und sich davor fürchteten, nahmen die Diebstähle in den Firmen tatsächlich ab. In den USA wurden schon bald Millionen von Lügentests durchgeführt. Das passte Leonard Keelers Lehrer John Larson überhaupt nicht. Weder die Kommerzialisierung noch der Einsatz als Geständniserpressungsmaschine.
Larson was particularly upset with the way that Keeler used the technique to elicit confessions over the years. And he became especially upset with Keeler's commercialization of the lie detector.
Doch John Larson kämpfte gegen Windmühlen. Denn Leonard Keeler konnte sogar die US-Regierung für den Lügendetektor begeistern. Der Geheimdienst setzte ihn während und nach dem Zweiten Weltkrieg in großem Maßstab ein. Während John Larson der Misserfolg zusetzte und er verbittert starb, ohne sein Opus »Der Mythos des Lügendetektors« veröffentlicht zu haben, war es bei Keeler gerade umgekehrt. Ihm setzte der steigende Erfolg zu. Und er verfiel immer mehr dem Alkohol.
One of the sort of sad parts of Keeler's life is he became an alcoholic over the years, and his own wife Kay had an affair behind Keeler's back, so the great lie detector himself was a bit of a cuckold.
In seiner Arbeitswut und vom Alkohol betäubt, bemerkte er nicht, wie seine eigene Frau ihn betrog. Der große Lügenaufdecker Leonard Keeler war für einmal selber der Gehörnte. Die Geschichte des Lügendetektors oder Polygraphen, wie die Maschine korrekt heißt, ist eine Erfolgsgeschichte. Doch durch besondere Wissenschaftlichkeit glänzte sie selten. Zu verführerisch war das großmaulige Versprechen, Lügen anderer zuverlässig zu entlarven. Etwas, das uns Menschen ganz und gar abgeht, sagt die Rechtspsychologin Susanna Niehaus, Professorin an der Hochschule Luzern.
Wir können zwar einerseits sehr gut lügen selbst, das trainieren wir also von früh an, aber wir können Lügen anderer Leute nicht erkennen. Das liegt daran, dass es eben gerade keine im Verhalten deutlich sichtbaren Zeichen für Lügen, also Lügensignale im Verhalten gibt. Also ein Lügner, dem wächst eben keine Pinocchio-Nase, der zupft sich nicht unbedingt am Ohrläppchen oder an der Nase, der zappelt nicht oder kratzt sich nicht am Kopf.
Zuverlässige Zeichen für Lügen in unseren Bewegungen, in unserem Gesichtsausdruck, in unserer Stimme gibt es also nicht, sagt Susanna Niehaus, die früher auf einem Landeskriminalamt LKA in Deutschland gearbeitet hat, Psychologie für angehende Kommissare unterrichtete und bis heute in Strafverfahren Glaubhaftigkeitsgutachten erstellt.
Für den Einzelfall und in der Forensik müssen wir immer Einzelfallentscheidungen treffen, ist das überhaupt nicht brauchbar. Ist also Unsinn, ein Mythos, kann man sagen, der aber nicht tot zu kriegen ist. Wahrscheinlich, weil er sich auch ganz gut verkauft.
Schon die Annahme, dass sich Menschen beim Lügen durch Aufregung oder Angst verrieten, stehe auf wackeligen Beinen, sagt Susanna Niehaus.
Die Theorie dahinter ist, dass jemand Angst hat, seiner Lüge überführt zu werden und ist deswegen aufgeregt. Aufgeregt kann er aber auch sein, weil er Angst hat, man könnte denken, dass er lügt, oder er ist verliebt oder sozial ängstlich oder. Also auch dort gibt es natürlich ganz, ganz viele Begründungen dafür. Und außerdem kommt noch hinzu, dass man überhaupt gar nicht aufgeregt oder ängstlich sein muss, wenn man lügt. Ich habe kürzlich zum Beispiel eine 5-Jährige begutachtet, die sehr routiniert log, und ich glaube nicht, wenn man da jetzt nach körperlichen Anzeigen gesucht hätte, hätte man wahrscheinlich sehr lange suchen können nach Aufregungsanzeichen.
Aber wie steht es mit den vermeintlich untrüglichen Lügensignalen in Blutdruck, Puls, Atmung und Schweiß, die der Polygraph so zuverlässig messen kann? Das komme auf die Fragetechnik an, sagt Susanna Niehaus.
Mit der Tatwissenstechnik versucht man festzustellen, ob die befragte Person Kenntnis über bestimmte Details zur Tat hat, die nur jemand haben kann, der an der Tat beteiligt war. Also wenn zum Beispiel ein Gegenstand gestohlen wurde und sie geben als Antwortmöglichkeiten vor A ein Armband, B eine Uhr, eine Brosche, ein Ring und so weiter, und derjenige reagiert auf diesen Reiz, der tatrelevant ist, also der jetzt eine Rolle gespielt hat bei diesem Diebstahl, durchweg aufgeregter als auf andere Reize, die mit der Tat nichts zu tun haben, dann kann man hinterher sagen, er hat offensichtlich Tatwissen.
Beim Tatwissenstest wird also mit dem Polygraph und dem sogenannten Lügendetektor eben gerade nicht nach einer Lüge, sondern nach Tatwissen gefahndet. Und das funktioniere ganz gut, sagt Susanna Niehaus. Aber
das funktioniert nur dann, wenn tatsächlich ausgeschlossen ist, dass derjenige, der dort befragt wird, dieses Wissen auch anders erlangt haben könnte als durch Tatbeteiligung, zum Beispiel über Medieninhalte oder dadurch, dass er es irgendwie anders von jemandem erfahren hat.
In den meisten Fällen kann der Tatwissenstest aber sowieso nicht angewendet werden, weil die Anschuldigungen alle offen liegen, es also nicht um Tatwissen gehen kann. Viel häufiger kommt deshalb der Kontrollfragentest zur Anwendung.
Da werden dem Probanden im Gegensatz zu diesem Tatwissenstest, das ist ja indirekt, was man da abtestet, werden bei der Kontrollfragentechnik ganz direkt eine Reihe von Fragen zur Tatbegehung gestellt. Und dann wird die Stärke der körperlichen Reaktion bei der Verneinung einer tatbezogenen Frage wieder verglichen mit der Reaktion bei der Verneinung auf weitere, zwar belastende Fragen, die aber mit dem eigentlich untersuchten Fall nichts zu tun haben, also insofern neutral, also Kontrollfragen sind.
Die tatrelevante Frage wäre dann zum Beispiel: Haben Sie den Diamantring gestohlen? Die Kontrollfrage könnte lauten: Haben Sie in Ihrer Jugend schon einmal etwas gestohlen? Wenn der Verdächtigte dann heftiger auf die tatrelevante Frage reagiert als auf die Kontrollfrage, dann wird das als Hinweis interpretiert, dass er die Tat begangen hat. Mit diesem Kontrollfragentest kombiniert schneidet der Polygraph, der Lügendetektor, allerdings schlecht ab. Er ist nicht besser, als wenn man raten oder eine Münze werfen würde, sagt Susanna Niehaus. Warum das so ist, lasse sich am Beispiel des sexuellen Missbrauchs erklären.
im Bereich des Sexualmissbrauchs, wo man ja versucht hat, dieses Verfahren einzuführen, um zu Unrecht Beschuldigte zu entlasten, kann man sich leicht vorstellen, dass es sehr schwer sein dürfte, entsprechende Kontrollfragen zu konstruieren. Man erkennt natürlich, welche Fragen fallrelevant sind. Das ist entsprechend, wenn man unschuldig ist, natürlich aufgeregt, dass man möglicherweise zu Unrecht beschuldigt oder verurteilt werden könnte.
Deshalb ist der Polygraph in Kombination mit dem Kontrollfragentest vor Gericht weder in den USA noch in Deutschland ein gültiges Beweismittel. In der Schweiz hingegen gibt es ein Schlupfloch.
Und zwar, wenn man über den Privatweg ein Gutachten in Auftrag gibt. Der Richter hat ja grundsätzlich natürlich freie Beweiswürdigung. Und da kann es dann schon sein, dass wenn auf diesem Wege ein Gutachten in das Verfahren gelangt, ein Richter möglicherweise zum Eindruck kommt, ach doch, vielleicht können wir das verwenden.
Dieses Schlupfloch in der Schweizer Gesetzgebung nutzt die Basler Rechtspsychologin und Gutachterin Daphna Tavor. Sie ist schweizweit eine der wenigen Gutachterinnen, die den Polygraphen einsetzt, wenn es ihre Klienten wünschen, sagt sie.
Vor 15 Jahren habe ich an der Uni Basel eine Weiterbildung gemacht betreffend Polygraphen. Und da habe ich mit einer Kollegin, wir haben entschieden, nach Amerika zu gehen und das gründlich zu lernen.
Seither hat Daphna Tavor nach eigenen Angaben Tausende von Tests im Auftrag von Beschuldigten durchgeführt. Beschuldigte, die sich dadurch Entlastung erhofften. In den meisten Fällen, in denen Daphna Tavor den Polygraphen einsetzte, ging es um häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch, sagt sie. Diese Fälle wurden von den Schweizer Medien jeweils gerne aufgegriffen, wie hier 2004 vom Schweizer Fernsehen. Berichtet wird über einen Fall Alfred Müller, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde und der sich in letzter Verzweiflung bei Daphna Tavor einem Lügentest unterzog.
Eine Drittperson hat mir bei der Polizei angezeigt, dass sie unsere Tochter Angela heute vergewaltigt und sexuell missbraucht hat. Das stimmt aber nicht. Sie selber hat nämlich am ersten Tag schon gesagt, dass das nicht stimmt. Dennoch hat die Behörde uns die Tochter weggenommen. Wir haben nicht einmal gewusst, wo sie ist. In dieser Verzweiflung bin ich auf die Idee gekommen, ich könnte mich hier an einen Lügendetektor anschliessen lassen.
Im Fernsehbeitrag wird der Test von Daphna Tavor als Befragerin und Alfred Müller als Befragtem nachgespielt. Mitsamt den Kabeln und Drähten und Kurven von Puls, Schweiß, Blutdruck und Atmung am Bildschirm des Polygraphen.
Haben Sie jemals eine Person angelogen, die Ihnen vertraut hat?
Nein.
Haben Sie jemals eine abartige sexuelle Fantasie gehabt?
Nein.
Haben Sie jemals in irgendeiner Weise Ihre Tochter mit sexueller Absicht berührt?
Nein. Der Lügendetektor hat bewirkt, dass Strafverfahren gegen mich aufgehoben worden ist. Das ist einem Freispruch gleich. Und der Kanton hat auch noch die Kosten von dem Lügendetektor übernommen.
Daphna Tavor benutzte in diesem Fall und auch sonst den Kontrollfragentest. Jener Test also, der in Übersichtsstudien nicht besser abschneidet als ein Münzwurf. Entsprechend geharnischt fällt die Reaktion der Rechtspsychologin Susanna Niehaus von der Hochschule Luzern aus.
Es geht um Entscheidungen, die Existenzen zerstören können unter Umständen. Und in diesem Anwendungsbereich mit nicht erprobten Methoden zu hantieren, ist für mich vollkommen indiskutabel.
Daphna Tavor hingegen ist vom Polygraphen weiterhin überzeugt.
Ich denke, der Polygraph ist eine sehr gute Methode. Ich würde das nicht allein als eine Methode benutzen. Ich würde das mit anderen anerkannten Methoden benutzen.
Ein schwacher Trost, findet Susanna Niehaus.
Wenn Sie eine brauchbare Methode mit einer unbrauchbaren kombinieren, die Sie in Irre führt, dann haben Sie durch die Kombination gar nichts gewonnen, sondern im Gegenteil. Nicht? Also 0 multipliziert mit meinetwegen 1 oder 2 ergibt bekanntermaßen wieder 0 und dann ist manchmal eben weniger eher mehr.
Seit rund einem Jahr hat Daphna Tavor den Polygraphen nach eigenen Angaben übrigens nicht mehr verwendet und der Computer für die Aufzeichnung von Blutdruck, Schweiß, Puls und Atmung ist bei unserem Besuch unzugänglich auf dem Estrich verstaut. Denn vor Gericht seien andere psychologische Methoden heute aussichtsreicher, erklärt Daphna Tavor. Heute haben sowieso andere Lügentestverfahren dem Polygraphen die Show gestohlen. Methoden, die es erlauben sollen, eine Lüge direkt im Gehirn zu entdecken. Bereits 1987 meldete ein US-Forscher ein Patent an für ein sogenanntes EEG, ein Hirnstrommessgerät, das zuverlässig Lügen entdecken könne. Doch auch hier winkt Susanna Niehaus, Rechtspsychologin an der Hochschule Luzern, ab.
Also auch Hirnströme, wie sie im EEG zum Beispiel aufgezeichnet werden, sind keine zuverlässige Hilfe, wenn es gilt, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Selbst wenn es so ist, dass sie laborexperimentell vielleicht kleine Effekte entdecken können, dann sind diese vollkommen unspezifisch. Und in der Forensik stellt sich ja immer die Frage, wie sich die Erkenntnisse eben für die Einzelfallentscheidung anwenden lassen. Und da nützt uns das EEG leider nichts.
Die neuesten Hoffnungen ruhen, wiederum von den Medien befeuert, in den bildgebenden Verfahren wie der funktionellen Magnetresonanztomographie. In den USA vertreiben bereits zwei Firmen solche Hirnlügendetektoren. Susanne Niehaus.
Bei bildgebenden Verfahren ist man sich inzwischen einig, dass bestimmte Areale des Gehirns stärker aktiviert sind, wenn sich jemand etwas ausdenkt. Bisherige Experimente in diesem Bereich sind aber, kann man sagen, noch viel zu wenig realitätsnah, viel zu wenig ausgereift. Also da steckt noch in den Kinderschuhen eigentlich die Forschung, dass das eben noch gar nicht übertragbar ist auf den Bereich, der für uns relevant ist. Und die Reaktionen der Teilnehmer sind auch viel zu unspezifisch, um tatsächlich einen Beitrag zur Fragestellung der Glaubhaftigkeit im Strafverfahren, also im forensischen Bereich, leisten zu können.
Auch der Historiker Ken Alder, der Aufstieg und Niedergang des Polygraphen intensiv erforscht hat, hat so seine Zweifel, dass nun eine neue Maschine kommen soll, die alle uneingelösten Versprechen des Polygraphen erfüllen soll.
The hardest thing to do in this world is to know what other people are thinking. It seems to me dubious that it will ever really amount to much. But you never know. I mean, I'd be the first to say people have been surprised in the past by results, so I could be wrong.
Eines der schwierigsten Dinge auf dieser Welt sei nun mal herauszufinden, was andere Menschen denken. Dass das jemals möglich sein werde, scheine ihm höchst zweifelhaft, sagt Ken Alder. Aber vielleicht liege er ja auch falsch. Da stellt sich die Frage, gibt es denn gar keine Methode, in einem Strafverfahren beispielsweise Lügen zu entlarven? Doch, sagt Susanna Niehaus, selber Glaubhaftigkeitsgutachterin, nur sei eben der Anspruch ein viel bescheidener.
Wir sind in der Glaubhaftigkeitsbegutachtung sozusagen nicht auf der Suche nach der Lüge, sondern wir befinden uns auf der Suche nach dem Erlebnisbezug, würden wir sagen, einer Aussage, weil wir ja keine Lügenmerkmale haben, weil wir aber Merkmale haben, die dafür sprechen, dass jemand etwas tatsächlich erlebt hat, wahrscheinlich, was er da erzählt.
Tatsächlich Erlebtes werde beispielsweise viel plastischer, viel anschaulicher, viel lebendiger geschildert. In den Aussagen von Menschen nach solchen sogenannten Realkennzeichnen fahnden, das ist die Aufgabe der Aussagenpsychologie. Auch das allerdings eine Methode, die weit davon entfernt ist, eine exakte Wissenschaft zu sein. Geschweige denn eine, die man einer Maschine, einem Lügendetektor welcher Art auch immer, überlassen könnte. Der Traum des unfehlbaren Lügendetektors, der darf vorerst jedenfalls als geplatzt gelten.
Die Nase des Pinocchio gibt es nicht. Das kann man sagen. Aber das ist auch eine Erkenntnis, die ja nicht unwichtig ist, weil man dann nicht auf vermeintliche Lügensignale reinfällt.
Der Lügendetektor oder der Traum von der unfehlbaren Wahrheitsmaschine. Mit dieser Sendung von Pascal Bieber geht die Wissenschaftssommerserie Große Träume zu Ende. Wenn Sie eine der Sendungen nachhören möchten oder unser Wissenschaftsmagazin als Podcast abonnieren möchten, klicken Sie sich ein auf wissenschaft.drs.ch. Nächste Woche begrüßen wir Sie bei Wissenschaft DRS 2 wieder wie gewohnt mit News und Hintergründen zu Wissenschaft, Medizin und Technik.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.